Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, der bekannte Schriftsteller Heinrich Böll hat einmal die Frage gestellt: Hätte ich Erstehung bzw. den Auferstandenen fotografieren können? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Hätte man die Auferstehung, wenn es damals die technischen Möglichkeiten gegeben hätte, fotografieren können? Also sozusagen Beweisfotos von der Auferstehung. Fotos, die dann über allen Zweifel erhaben sind. Keiner muss mehr nach notdürftigen Erklärungen für Ostern suchen. So mit Osterhase und Ostereier suchen, Familienfeier, irgendwas Religiösem. Man könnte es doch der Welt zeigen. Hier sind die Beweisfotos von Ostern. Es läge klar auf der Hand, Jesus ist auferstanden, er lebt und das ist der Grund, warum wir Ostern feiern. Eindeutige Bilder vom leeren Grab, klare Botschaft, Jesus ist der Sieger, ihr könnt es alle sehen. Würde das die Menschen überzeugen? Oder würde man nicht sofort sagen, na, die Bilder sind manipuliert. Hergestellt mit KI, mit künstlicher Intelligenz. Da kann man so viel machen. Leute, das Ding ist also durch, klare Beweisfotos. Wir hätten auch hier unsere Zweifel. Warum fragen wir denn überhaupt nach der geschichtlichen Glaubwürdigkeit? Reicht es nicht, wenn man irgendwie denkt, Jesus wird schon auferstanden sein und wenn es nicht wirklich so stimmt, wir haben aber zumindest so das Gefühl, wir haben so eine Illusion. Reicht es, wie es Rudolf Bultmann formuliert hat, der christliche Osterglaube ist an der historischen Frage nicht interessiert. Also es spielt im Grunde keine Rolle, ob das Grab wirklich leer war und ob Jesus wirklich auferstanden ist. Es reicht, wenn er in den Gedanken und Ideen seiner Jünger am Leben ist. Die ersten Christen dachten ganz anders. Die ersten Christen waren davon überzeugt, das ist eine geschichtliche, bedeutsame Sache, die da geschehen ist. Also wir fragen nach der Wirklichkeit von der Auferstehung. Und wisst ihr, warum das wichtig ist? Weil daran auch unser Glaube hängt. Wenn der Leichnam Jesu tatsächlich im Grab verwest ist, dann sind Gebetserhörungen nur Einbildung. Vergebung wäre nur eine Art Selbstberuhigung des Gewissens. Und unsere Hoffnung wäre nur eine billige Vertröstung auf eine bessere Welt, wenn Jesus im Grab geblieben und dort verwest wäre. Dann ist unser Glaube bedeutungslos und nichtig. Ist aber das Grab wirklich leer, weil Jesus auferweckt ist, dann ist unser Glaube mit Leben erfüllt. Dann ist Vergebung eine tiefe Befreiung. Und dann ist Hoffnung die Gewissheit auf das ewige Leben, etwas ganz Festes. Ist Jesus wirklich seinen Jüngern erschienen und war das Grab wirklich leer, dann ist christlicher Glaube mehr als eine schöne Idee. Dann ist der Glaube Zugang zu einer lebendigen, dem Menschen überlegenen, ihm helfenden und bewahrenden Wirklichkeit. Dann stimmt das wirklich alles. Und dann stimmen auch die alttestamentlichen Geschichten von einem Elisa, auch wenn sie sehr merkwürdig sind. Ich bin gespannt, welche ihr da nehmen wird. Habt ihr auch die Bären mit drin? Also wenn ihr da mal eine Ausarbeitung habt, lasst sie mir zukommen. Daran habe ich mich nämlich noch nicht getraut, an diese Geschichte. Ja, die Realität, die Geschichten im Alten Testament sind genauso glaubwürdig wie die im Neuen Testament. Und auch nur mal nebenbei, alle geschichtlichen Berichte der Bibel sind vertrauenswürdig. Auch wenn wir nicht alles bis ins Detail nachprüfen können. Aber sie sind verlässliches Wort Gottes. Der Apostel Paulus nennt im 1. Korintherbrief geschichtliche Tatsachen, nachprüfbare Tatsachen, wenn es um die Auferstehung geht. Ich lese uns aus 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 8. Ich mache euch aber, Brüder, das Evangelium bekannt, das ich euch verkündet habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündet habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch als erstes überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach der Schrift und dass er begraben wurde und dass er am dritten Tag gemäß den Schriften auferstanden ist und dass er von Kephas gesehen wurde, danach von den Zwölfen. Danach ist er von mehr als 500 Brüdern auf einmal gesehen worden, von denen die meisten bis heute noch leben. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er von Jakobus gesehen worden und danach von allen Aposteln. Zuletzt aber ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Der Herr segne an uns dies sein Wort. Amen. In der großen Hafenstadt Korinth gab es tatsächlich Christen, die haben behauptet, es gibt keine Auferstehung. Also so neu ist dieser Gedanke der Leugnung der Auferstehung nicht. Schon von Anfang an hat sich dieser Zweifel, dieses Misstrauen eingeschlichen. Und nun nimmt Paulus in liebevoller Weise diese Leugner der Auferstehung an die Hand und geht mit ihnen noch einmal zurück. Schaut mal, wie das bei euch angefangen hat. Ich habe euch doch das Evangelium verkündigt. Ihr habt das doch selber erlebt, wie ihr zum Glauben gekommen seid. Erinnert euch daran. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und dann nennt Paulus drei wichtige Punkte. Festpunkte ihres Glaubens. Und ohne diese Festpunkte würde auch unser Glaube heute zusammenbrechen. Ihr wärt vergeblich zum Glauben gekommen. Euer Glaube wäre wertlos und nutzlos. So hat Paulus es ausgedrückt. Und diese drei wesentlichen Punkte sind Jesu Tod. Christus ist gestorben. Das zweite, das leere Grab. Er wurde begraben. Nach drei Tagen hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Und das dritte, die Erscheinung des Auferstandenen. Als der Auferstandene hat er sich gezeigt. Christus ist gestorben, ein erster Punkt. Jesu Tod ist das bestbezeugteste Ereignis im ganzen Neuen Testament. Es gibt wirklich keinerlei Zweifel am Tod Jesu. Er war nicht nur scheintot. Es hing auch kein anderer dort für Jesus. Er selber, der Gottessohn, hing dort am Kreuz. Und dieser Kreuzestod war für gläubige Juden der damaligen Zeit wirklich etwas Ungeheuerliches, ein Skandal. Warum? Weil jeder, der am Holz hängt, ein von Gott Verfluchter ist. So steht es schon in 5. Mose 21. Ein Aufgehängter ist ein Fluch Gottes. Das jüdische Alte Testament übersetzt an dieser Stelle, denn eine Beleidigung der Gottesseele ist ein Gehängter. Das heißt im Klartext, für die Jünger wie für alle anderen Juden ist Jesus nicht bloß zu Unrecht oder aus irgendwelchen anderen Gründen zu Tode gebracht worden, sondern als ein von Gott Verfluchter. Sein Tod war nicht ein Unfall, sondern musste von allen Jüngern, und das wussten sie, als Verdammungsurteil gesehen werden. Gott hat das Werk dieses Mannes nicht angenommen. Seine Verkündigung war im Grunde ein großer Bluff. Jesus war gescheitert. Das ist am Ende das traurige Ergebnis für viele damals am Karfreitag gewesen. Das Werk ist vorbei. Aus und Schluss. Erst wenn man dieses Scheitern, diese Enttäuschung seiner Anhänger vor Augen hat, kann man vielleicht etwas ahnen, was mit ihnen geschehen ist, dass sie auf einmal an Jesus, den Auferstandenen, glauben. Dieser ja fast unbegreifliche Sinneswandel, der bei den Jüngern dann stattfand. Heute, wer schon Zeit hatte, die verschiedenen Lesungen des Tages zu lesen, das Evangelium aus Lukas 24, die Emmausjünger. Das waren solche Leute, die waren gescheitert. Wir aber hofften, er würde jetzt Israel lesen. Unsere ganze Hoffnung und nun alles zusammengebrochen. Was muss dann für eine Lebenskraft da gewesen sein, in dem, was Jesus ihnen vermittelt hat, dass sie auf einmal eine ganz neue Sicht bekommen haben. Ja, Jesus lebt. Die Enttäuschung über Jesus muss bei den Juden damals abgrundtief gewesen sein. Und nun sagen Leugner der Auferstehung Jesu, die Erscheinung vor den Jüngern war nur eine Halluzination. Sie hatten Einbildungen, es war ein frommer Wunsch und deshalb meinten sie, er ist wirklich auferstanden. Nur so eine Idee. Aber sagt mal, das ist doch nicht logisch. Das ist doch auch nicht wahrscheinlich, dass die Jünger, den von Gott selber Verfluchten, es waren Juden, den von Gott selber Verfluchten wieder in ihren Gedanken auferstehen lassen, das haut gar nicht hin, weil sie dann nicht im Einklang mit ihren Schriften gewesen wären. Keiner der Nachfolger Jesu, davon bin ich überzeugt, hat mit der Auferstehung gerechnet. Für sie war mit der Kreuzigung die Sache wirklich begraben. Wieso hätten sonst die Frauen Spezereien und Salben vorbereitet, wenn sie mit der Auferstehung gerechnet hätten? Dann hätten sie gesagt, das Geld können wir uns sparen. Und früh morgens zum Grab gehen, schlafen noch eine Stunde. Nein, sie waren davon überzeugt, Jesus bleibt jetzt hier im Grab liegen. Den Leib Jesu finden sie nicht, sie sind ratlos. Die Jünger halten die Nachricht von der Auferstehung für ein Märchen, für leeres Gerede. Und Petrus kann sich nur wundern. Es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen, aber die Zwischenfrage, die ich mir hier stelle, verhalten sich so Leute, die die Auferstehung erwarten? Nie und nimmer. Zudem, wenn man anderen Leuten oder wenn man andere von einer Sache überzeugen will, dann präsentiert man sie doch ganz anders. Da erzählt man doch nicht von der eigenen Skepsis und dem eigenen Zweifel. Die Worte der Jünger so etwa, wir waren ratlos, wir waren erschrocken, wir haben es für ein Märchen gehalten. Also wenn man von einer Sache überzeugt ist, redet man anders davon. Da lässt man keinen Zweifel aufkommen. Der Tod Jesu hat die Jünger total aus der Bahn geworfen. Und dann muss man fragen, welches Geschehen, welche Macht war nötig, um die Jünger aus ihrer ganzen Trauer, aus ihrer ganzen Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit wieder herauszureißen. Und wenn ihr die Berichte von der Auferstehung lest, selbst der Auferstandene leibhaftig hat es schwer gehabt, sich Anerkennung bei den Jüngern zu verschaffen. Er präsentiert sich ihnen, aber so richtig sind sie nicht davon überzeugt. Sie hatten nicht mit ihm gerechnet. Sie hatten nicht damit gerechnet, dass sich das erfüllt, was er vorhergesagt hat. Er war für sie gestorben. Er existierte für sie nicht mehr. Dieser Tatbestand ergibt sich also aus dem Tod Jesu. Das ist das Erste. Jesus ist wirklich gestorben. Und das Zweite, das leere Grab. Er wurde begraben und nach 3 Tagen hat Gott ihn von den Toten auferweckt. So das, was Paulus den Korinthern schreibt. Also Jesus war wirklich tot. Er wird als Leichnam in ein Grab gelegt. Manche wollten es erklären, er wäre scheintot und du hat nur jemand den doch zwischendurch mal rausgeholt. Nein, dieses Grab ist den Jüngern und auch den Römern bekannt. Die Juden ließen das Grab bewachen. Der Tod Jesu wird amtlich festgestellt. Tod und Grab sind also, ich sage es noch einmal, historische Tatsachen. Aber nun ist das große Problem und die Frage, wie ist das nun mit dem leeren Grab? Wie geschichtlich zuverlässig ist diese Tatsache, das Grab ist leer? Natürlich weiß ich, dass das leere Grab noch kein Beweis ist für die Auferstehung. Das leere Grab ist vieldeutig. Und dass das Grab leer war, das haben ja nicht mal die Gegner Jesu bestreiten können. Die jüdischen Behörden hatten aber dann gleich eine Idee und erklärten, hier handelt es sich um Leichendiebstahl. Also, dass das Grab leer ist, dafür haben seine Anhänger gesorgt, um diese Botschaft der Auferstehung vermitteln zu können. Die Soldaten, die das Grab bewachen sollten, haben Bestechungsgeld bekommen und deshalb konnten sie Jesus herausholen. Seine Jünger hätten den Leichnam gestohlen, so sollte man dann das also vermitteln. Das leere Grab wird anerkannt, das dürfen wir nicht vergessen, das wird anerkannt von vielen damals. Die Osterbotschaft hätte sich keinen Tag und keine Stunde in Jerusalem halten können, wenn das Grab nicht wirklich leer gewesen wäre. Denn das hätten alle Beteiligten dann festgestellt. Leute, das stimmt nicht. Das Grab ist nicht leer, aber es war so. Es gibt also keinen irgendwie begründeten Zweifel an dieser Botschaft und der Nachricht, das Grab ist leer. Und für dieses leere Grab gibt es am Ende wirklich nur eine einzige Erklärung. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Die Auferweckung hat niemand beobachtet. Ich weiß nicht, wann sie geschah. In der Nacht von Samstag zu Sonntag frühzeitig. Auf alle Fälle, als im Morgengrauen die Frauen ans Grab kamen, war es schon leer. Wer hat denn Gott zuschauen dürfen, als er Leben geschaffen hat? Adam, später die Eva, da musste der Adam nochmal schlafen, ne? Als die Eva von Gott geschaffen wurde. Wenn es um dieses Leben geht, um unser irdisches, aber auch um das Ewige, um die Auferstehung Jesu, dann hat Gott niemand zuschauen lassen. Es ist allein sein Werk, es ist seine Lebenskraft. Und an diesem Punkt kommt dann unser Glaube, dass wir dem glauben und vertrauen. Also kein Zweifel am leeren Grab. Und dann das Dritte, die Erscheinung des Auferstandenen. Als der Auferstandene hat er sich gezeigt. Und dann wird eine lange Liste von denen aufgeführt von Paulus, die Jesus gesehen haben. Wirklich mit eigenen Augen. Keine Einbildung, keine Fantasie und auch keine Vision. Von denen viele noch leben. Wisst ihr, wenn die Schreiber dann auch der Evangelien oder auch der Paulus das einfach nur so geschrieben hätten, ohne geschichtlichen Beleg, wie viele wären gekommen und gesagt, was habt ihr hier geschrieben? Was ist denn das für Zeug? Das stimmt doch gar nicht. Wir haben es anders erlebt. Nein, es war nachprüfbar. Es lebten Menschen noch, die das bezeugen konnten oder hätten auch widerlegen können. Gerade diese Bemerkung dient doch in der Auseinandersetzung auch mit den Korinthern über die Erscheinung des Auferstandenen. Es sind nachkontrollierbare Behauptungen. Ihr könnt es selber nachprüfen. Und dann folgt so eine Reihe von Personen. Ach, wie viele haben Jesus gesehen? Haben die alle nur eine Vision gehabt? Folgten sie alle nur einer Idee? Maria Magdalena, die Frauen, die vom Grab dann zurückkehren, der Petrus, die Jünger am Abend, die nach Emmaus unterwegs waren. Thomas, der Apostel, erst war nicht dabei, eine Woche später sieht er Jesus. Von 500 Gläubigen ist die Rede. Und am Ende auch ein Paulus. Ein Paulus, dem Jesus erschien. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Die meisten leben noch. Dieser Hinweis war Paulus so wichtig. Es gibt also die Zeugen von den Menschen, aber was mir hier noch wichtig ist, und das möchte ich nicht unterschlagen, gemäß den Schriften ist er gestorben, begraben und auferstanden. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben nicht nur das Zeugnis der Menschen, wir haben das klare Zeugnis des Wortes, die Schriften, wie es uns überliefert ist. Und wenn wir davon ausgehen, dass Gottes Wort die Wahrheit ist, dann liegt für mich schon allein darin der Beweis der Glaubwürdigkeit der Auferstehung. Denn dann würde ja, wenn das nicht stimmt, Gottes Wort in sich nicht mehr stimmig sein. Und dann könnten wir unsere Bibel zuklappen und sagen, Leute, sucht euch die schönsten Geschichten und Märchen raus, aber mehr ist es nicht. Aber weil die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite Gottes Wahrheit enthält und sich Paulus darauf beruft, wie es in den Schriften steht, deshalb ist das für mich schon allein Beweis genug. Ich bräuchte also, streng genommen, nicht noch die anderen Zeugen, versteht ihr? Aber die untermauern das noch. Aber für mich würde jetzt das Zeugnis der Schrift ausreichen. weil es die Wahrheit ist. Und darauf können wir uns ganz fest verlassen. Dieses, was wir mit Gott erleben können, es gründet nicht in irgendwelchen Ideen der Menschen, sondern es hat alles Hand und Fuß in der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Die meisten leben noch. Wir können es nachlesen. Das sind unsere Zeugen. Hätte Paulus sich denn hinreißen lassen, eine solche Behauptung aufzustellen, wenn das nicht wirklich sicher gewesen wäre, wenn es sich um unwiderlegbare Tatsachen handelt? Also prüft es nach. Wir können es heute immer wieder nachprüfen anhand des Wortes. Und deshalb ist es für uns wichtig, die Auferstehung hat wirklich eine historische, erfassbare Wirklichkeit. Sie ist so geschehen. Natürlich weiß ich, ganz am Ende sind wir nach unserem Glauben gefragt. Und man kann es den Leuten vielleicht noch so beweisen. Man könnte Beweisfotos anführen und am Ende würden sie doch zweifeln. Weil immer eine Kraft in dieser Welt wirkt, die das alles, was Gott uns in klarer Botschaft hat wissen lassen, immer in Zweifel und Misstrauen zieht. Also sollte Gott wirklich gesagt haben, sollte er es wirklich getan haben. So fassbar, so wirklich kann Jesus heute noch erlebt werden. Dort, wo wir ihm in seinem Wort begegnen. Die neutestamentlichen Ostergeschichten sind also wirklich historisch glaubwürdig. Aber das ist es nun. Die Auferstehung Jesu ist mehr als ein historischer Bericht. Nun könnte man ja dann lesen wie andere Ereignisse in Geschichtsbüchern. Nein, die Wirklichkeit von Ostern soll Wirklichkeit unseres Lebens werden. Und dann verändert sich etwas in unserem Leben. Dann sind wir nicht mehr von der Hoffnungslosigkeit getragen. Dann ist es nicht mehr die Angst, etwas zu verlieren oder zu verpassen in unserem Leben. Dann wissen wir um die Osterbotschaft, um das wirkliche Leben. Ja, und wenn dann der Alarmmelder losgeht, wenn dann die Sirene klingt, die letzte Posaune, dann wissen wir, wo der Sammelplatz ist. Und dann wissen wir, dass wir genau diesem Jesus begegnen werden, als den Auferstandenen. Gott handelt im Kreuz und in der Auferstehung zu deinem und meinem Heil. Das ist sein großes Anliegen. Der Tod ist nicht mehr diese Mauer, sondern eine durchlässige Grenze geworden. Es ist nicht mehr der eiserne Vorhang, der uns dann von Gott trennt, sondern es ist ein Vorhang, der zerrissen ist. Und nun ist der Zugang zu Gott frei. Wer Jesus heute in seinem Wort begegnet, begegnet dem Auferstandenen. Dem Lamm Gottes, das für dich und mich gestorben ist. Diese Osterbotschaft heißt heute und für alle Zeiten, Christus starb für unsere Sünden. Schön, wie Paulus das zusammengefasst hat. Er wurde begraben und erst auferstanden. So schafft Gott unser Heil. So heilt er alle unsere Gebrechen. Und deshalb ist die Osterbotschaft mehr als nur eine Reportage mit Beweisfotos über die Auferstehung. Sie ist Anrede, Aufruf zur Entscheidung, ob ich diesem Auferstandenen folgen will, ob ich ihm mein ganzes Leben überlassen möchte. Diese Hoffnung von Ostern soll nämlich unser ganzes Leben ausfüllen, unser Denken, unser Reden und unser Tun beherrschen. Und wenn wir diese Osterbotschaft lebendig in unserem Herzen haben, dann frage ich mich, was kann uns dann noch den Mut zum Leben nehmen? Was gibt es dann für Mächte, die uns in die Knie zwingen können? Ich weiß, dass es viel Not und Leid gibt auf dieser Welt und auch im persönlichen Leben kann es uns hart ankommen. Aber wenn man ganz am Ende mit dieser Osterbotschaft dasteht, stehen wir nie mit leeren Händen da. Dann wird auch nie unser Herz leer sein, denn in unserem Herzen ist diese lebendige Hoffnung auf die Auferstehung. Jesus lebt. Das ist für mich Grund genug zum Glauben und Grund genug zur Hoffnung. Und möge diese Hoffnung und dieser Glaube uns immer wieder tragen. Die Ewigkeit ist unser. Das ist nicht nur so ein Slogan, sondern das ist wirklich das, was unseren Glauben und unsere Hoffnung ausmacht. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Und ich wünsche uns allen miteinander, dass jeder das so sagen kann. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Heute im Glauben. Und morgen im Schauen, wenn wir einmal diese Erde verlassen und bei Jesus sind. Ich möchte mit euch beten. Herr Jesus, wie oft haben wir schon Ostern gefeiert? Wie oft haben wir uns an dem erfreut, was Ostern an Äußerlichkeiten bringt? An das Miteinander in der Familie, an das Ostereiersuchen, an die Freude der Kinder. Und doch ist das nur die Oberfläche. Wir wollen immer wieder erkennen, was Ostern uns bedeutet. Dass du auferstanden bist. Nicht nur in unsere Ideen und Gedanken hinein, nein, in unser Leben, in unser Herz bist du gekommen als der Lebendige. Und damit hast du eben uns das Heil gebracht. Dein Kreuzeswerk, das, was du vollbracht hast, hat dein Vater in der Auferstehung bestätigt. Du bist wirklich der Gottessohn, der Messias. Herr, schenk, dass diese Osterfreude in unserem Herzen weiter erklingt. Auch wenn die Feiertage vorbei sind, wir wieder in den Alltag gehen, dann soll diese Hoffnung uns beflügeln, soll uns trösten und stärken. Danke, dass wir dich als den auferstandenen Heiland haben. Amen.